Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin der Johannes Gerd und es ist mir eine Ehre, hier sein zu dürfen und über Gemeinschaft nachzudenken und über Essen nachzudenken und über Pfingsten. Und das alles mit Ihnen, mit euch gemeinsam. Super. Es geht um das Thema wirkliche Gemeinschaft. Und gerade beim Essen ist ja das Essen an sich hier eine gute Sache, aber besonders gehen wir ja gerne essen, weil da die netten Leute eigentlich dabei sind. Ne? Beim Tischlein deck dich ist das auch so, der hat dann einfach die Leute eingeladen und deswegen gehören Essen und Gemeinschaft irgendwie zusammen. Und ich will, weil es ums Essen geht, auch mit einem kleinen kulinarischen Geständnis anfangen. Ich liebe Eis. Ja, also wenn ich einen Tischler entdeckt hätte, ich würde am liebsten immer Eis auftischen lassen. Das haben die bestimmt jetzt hier hinten nicht gemacht, weil das gibt eine riesen Sauerei, wenn wir hier den ganzen Gottesdienst abwarten. Aber Eis ist einfach eine faszinierende Sache. Nun kommt dazu, dass ich ein etwas sparsamer Typ bin, immer noch ein bisschen sparsam. Früher ging es vielleicht sogar in Richtung Geiz. Das sagt man ja nicht. Ja, man sagt das dann sparsam, aber ich glaube, es war schon ein bisschen geizig. Und ich habe aber Eis gemocht. Und das heißt, wenn ich mir was gekauft habe an Eis, dann war es günstiges Eis. Ja, weil Eis ist ja Eis. Hauptsache es ist kalt, Hauptsache es schmeckt, Hauptsache es ist süß. Gut, irgendwann haben meine Schwägerin und mein Bruder mich eingeladen zum Eis. Und es war so ein richtig gutes, teures Eis. Ich nenne die Marke jetzt nicht, nein. Da gibt es ja diverse gute Marken, mir fallen zwei gute ein. Als ich damals dieses Eis probiert hatte, merkte ich auf einmal, Eis ist nicht gleich Eis. Es gibt sehr große Unterschiede zwischen Eis. Und weil ich immer noch sparsam bin, kaufe ich mir nicht immer das teuerste Eis. Aber es gibt Momente, so ganz besondere Momente, wo ich dazu neige, auch ein bisschen teures Eis zu kaufen, weil ich weiß, wie Eis schmecken kann. Und so ist das auch mit der Gemeinschaft. Manchmal müssen wir erst auf den Geschmack kommen. Manche von uns haben vielleicht noch nie richtig erlebt, was Gemeinschaft bedeutet. Manche von uns haben ein bisschen was gekostet und sind auf der Suche nach wirklicher Gemeinschaft. Und Leute, wenn wir einmal was geschmeckt haben von wirklicher Gemeinschaft, dann suchen wir danach. Und ich wünsche es jedem, dass er wirkliche Gemeinschaft irgendwann mal schmeckt. So wie teures Eis. Am besten von irgendjemandem geschenkt, das ist das Beste. Nun ist das mit der Gemeinschaft also so eine Sache. Gemeinschaft ist etwas Kostbares, etwas Wertvolles. Wirkliche Gemeinschaft ist wirklich vielleicht auch was Seltenes, aber sie ist auch gefährdet. Und leider ist das so ein Dilemma mit uns. Denn auf der einen Seite suchen wir Gemeinschaft, wir suchen Verbundenheit mit anderen, wirkliche Begegnung. Und auf der anderen Seite zerstören wir Gemeinschaft. Und das ist der erste Punkt, dass wir leider Gemeinschaft zerstören. Das müssen wir uns anschauen. Manchmal dadurch, dass wir bewusst, wir sind die Gemeinschaft verletzen. Wir gehen rein in Gemeinschaft und dann gibt es so Momente des Neides. Da ist doch der andere ein bisschen schlauer. Oder es wirkt jedenfalls so. Schöner. Ja? Oder ja, musikalischer, begabter auf irgendeiner Ebene. Man fängt an, sich zu vergleichen. Und es baut eine Barriere zwischen denen und mir. Es gibt es auf Neid, Vergleichsdenken, es gibt es auf verschiedenste andere Art und Weise, Stolz, ich bin was Besseres. Und es baut sich so dazwischen ein und es schleicht und es untergräbt die Gemeinschaft und zerstört die Gemeinschaft. Manchmal ist es gar nicht gegen den anderen gerichtet. Manchmal ist es eigene Schuld, die ich einfach so in mir rumschleppe und in meinem Leben habe. Irgendeine Schuld, die ich begehe und die in mir drin ist. Und es sind die Auswirkungen von Schuld, nämlich, dass ich mich minderwertig fühle, klein, schlecht. Die anderen, die wirken so gut, aber ich bin anders. Und wenn die wüssten, und so ziehe ich mich innerlich aus der Gemeinschaft zurück. Ich kann zwar unter den Leuten sitzen, vielleicht wie hier, unter vielen Leuten, aber eigentlich mich einsam fühlen, weil ich bin nicht so wie die. Scham ist so eine Sache, wo man sich zurückzieht. Und das sind Auswirkungen von Schuld. Und dann gibt es noch diese Verletzungen, die wir nicht nur anderen zufügen oder uns selbst zufügen, dann gibt es die Verletzungen, die uns zugefügt wurden. Und deswegen sind wir nicht fähig für Gemeinschaft und trauen der Gemeinschaft nicht. Um Weihnachten rum bekam ich eine E-Mail von einem Mädchen, jetzt mittlerweile schon eine junge Frau, die war mit mir vor ein paar Jahren auf Freizeit. Ich habe so Jugendarbeit gemacht und sie schrieb ihre Situation. Die war schon damals nicht gut, sie hat das schon angedeutet, kam mit ihren Eltern nicht wirklich zurecht, ist auch ausgezogen, zu ihrem Freund gezogen damals. Und jetzt hat sich was verändert, sie ist wieder zurückgezogen und sie schrieb so, ja, folgendermaßen ist vorgefallen. Meine Mutter ist mit dem Pfarrer durchgebrannt. Dumme Situation. Der Vater zu Hause allein kommt mit der Situation nicht zurecht. Total fertig, kriegt nichts auf die Reihe. Sie zieht zurück und sie hilft im Haushalt. Stellt alles auf die Reihe, schafft, versorgt die Kleinen, Hof, Haus. Abends lernt sie, weil sie ihre Ausbildung noch fertig machen will. Lernt bis spät in die Nacht. Dann sitzt sie morgens in der Ausbildung total müde, fertig. Mit ihrem Freund ist sie auch wohl zusammen, jetzt weiß ich es nicht genau, aber eigentlich haben sie nichts miteinander groß zu tun. Sie erwartet davon nichts mehr. Sie erwartet auch nichts mehr von ihren Eltern. Sie ist misstrauisch. Ihr Herz hat sich zurückgezogen, verraten von denen, die am nächsten standen, die sie eigentlich lieben sollten. Verraten von der Gemeinschaft, verletzt von Gemeinschaft und dadurch unfähig zur Gemeinschaft. Und doch ein kleiner Schrei danach, weil sie gemäht hat, irgendwie irgendjemandem das mal mitteilen zu können, was eigentlich in ihr los ist. Leute, das mit der Gemeinschaft ist so eine ambivalente Sache. Wir sehnen uns danach und doch kann sie uns verletzen. Wir können unter Menschen sein und doch einsam sein, weil wir nicht wirklich wir sein können, nicht echt sein können. Und doch brauchen wir die Gemeinschaft. Gerade mit unserer Verletzung, gerade mit unserer Schuld. Es ist Gemeinschaft, die uns helfen kann und helfen wird. Und dazu müssen wir uns der Gemeinschaft stellen. Dazu wollen wir uns heute angucken. Erstens die guten Auswirkungen von Gemeinschaft. Die gucken wir uns an, damit wir so richtig Lust noch bekommen. Geschmack auf Gemeinschaft. Und dann gucken wir uns den Weg in die Gemeinschaft an und was das auch mit Essen zu tun hat und was das mit Pfingsten zu tun hat. Immerhin haben wir ja Pfingsten. Okay, das ist der Plan. Los geht's. Die Wirkung von Gemeinschaft. Eine erste Sache ist, Gemeinschaft kann unheimlich frei machen. Ja? Wenn wir wirklich mal Gemeinschaft erleben, dann merkt ihr, das ist eine befreiende Sache. Weil ich werde von mir, aus mir vielmehr, herausgerissen. Es geht auf einmal auch mit um andere. Ja, das kann bedeuten, dass ich auch herausgerissen werde aus meiner Müdigkeit, aus meiner Trägheit. Da motiviert mich jemand aus meinem, vielleicht auch meinem Minderwertigkeitskomplexen oder wie auch immer. Ne? Das ist ein befreiender Moment. Das kann Gemeinschaft. Sie kann uns befreien. Ja? Wir gucken uns mal weiter. Gemeinschaft kann aber auch heilen. Genau das. Sie kann uns verletzen, aber sie ist es auch, die uns heilen kann. Ja, wenn die anderen uns gute Sachen sagen, Wahrheit in unser Leben hineinsprechen, wenn auf einmal was zurückkommt, was ich gar nicht mehr über mich und mein Leben geglaubt habe, dann kann Gemeinschaft etwas mit mir machen. Und das kann Heilungsprozesse in Gang setzen. Gemeinschaft ist eine riesengroße Hoffnung. Leute, und wenn ihr euch einsam fühlt, sucht Gemeinschaft, wirkliche Gemeinschaft. Ja, egal was in dem Leben gelaufen ist, Gemeinschaft ist eine Riesenhoffnung auf Heilung. Heilung, wie gesagt, auch von Minderwertigkeitskomplexen, von Angst. Heilung aber auch von Schuld. Da kann ich Vergebung erfahren, weil Gemeinschaft aufdeckt. Und dann sind das auch die Folgen automatisch, wenn ich Leuten wirklich begegne, wenn ich Freiheit erfahre, wenn ich Heilung erfahre und das kommt alles so zusammen, dann ist Freude. Ja, Gemeinschaft, wenn man wirklich Leuten begegnet ist und was von den Menschen mitbekommen ist, dann ist man so richtig erfüllt von Freude. Also ich kenne das öfters, wenn ich bei Leuten war zum Essen, ja, ich wohne ja gerade noch alleine, kommen wir noch drauf zu sprechen, und wenn ich dann bei Leuten zum Essen war, wie gesagt, und wir haben gute Gespräche gehabt und es ging auch darum, um unsere Herzen und die Herzen scheinen sich begegnet zu sein, dann fahre ich auf meinem Fahrrad nach Hause und ist einfach nur gut. Ja? Das Herz ist so richtig voll Freude. Und das geschieht am meisten in Gemeinschaft. Geschieht bei mir jedenfalls viel mehr mit anderen Leuten, als wenn ich nur alleine zu Hause sitze. Eine Wirkung von Gemeinschaft ist Freude. Und es gibt noch viele Auswirkungen. Eine gucken wir uns noch an. Gemeinschaft richtet uns aus. Ich habe das eben schon angesprochen. Man kann da manchmal so um sich selber kreisen. Ja? Müdigkeit spielt rein, manchmal ist auch Resignation. Und dann hängt man so in seiner Gedankenschleife, oh, ich kriege das nicht hin. Oder vielleicht auch in der Gedankenschleife, ich bin ja ein richtig toller Hecht, da gibt es ja verschiedene. Und dann richtet die Gemeinschaft einen wieder auf die wesentlichen Dinge. Nämlich wie, es gibt noch andere Menschen außer dich. Oder es gibt gute Sachen für die, die resigniert sind. Das Leben ist echt auch eine gute Sache. Es gibt Menschen, die dich lieben. Du bist geliebt. Und verschiedenster Hinsicht kann uns Gemeinschaft ausrichten auf etwas. Es gibt positive Ausrichtung, es gibt natürlich auch negative Ausrichtung. Wir kennen Gemeinschaft, die uns auch negativ ausrichten kann. Ja? Immerhin gibt es diesen Spruch, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Das ist genau das, wenn eine schlechte Gruppe ist, schlechte Gemeinschaft und ich werde auf irgendwas Negatives ausgerichtet. Was andere zerstört, was mich zerstört, wie auch immer. Aber wirkliche Gemeinschaft, gute Gemeinschaft, richtet uns auf das Wesentliche, auf das Lebensdienliche, auf das Lebensgewinnen und Fördernde aus. Und das ist Pfingsten passiert. Pfingsten, ein großes Wunder, gerade für Gemeinschaft. Da haben einige wirkliche Gemeinschaft erfahren. Und das hat mit diesem Heiligen Geist zu tun. Weihnachten kriegt man ja noch auf die Reihe. Das hat ja irgendwas mit diesem Jesus zu tun, ne? Und Ostern ist auch was mit dem passiert, nämlich da ist er auferstanden. Vorher ist er gestorben, dann ist er auferstanden. Aber was ist eigentlich Pfingsten? Wenn ich das in der Schule meine Schüler gefragt habe, dann raten die verrücktesten Sachen zusammen. Ja, weil dieser Heilige Geist, was ist das eigentlich? Und wie kann man das beschreiben? Ist ja auch eine schwierige Sache. Also, Heiliger Geist, haben wir zwei Wörter, Heilig und Geist. Und beide machen es nicht gerade leicht. Gucken wir uns zuerst heilig an, ganz kurz wenigstens, damit wir es mit dem Heiligen Geist anfangen können. Heilig ist Gott. Dieser Geist ist Gottes Geist, ist Gott selbst, ist wie Gott. Hat die Charaktereigenschaften Gottes, naja, weil er Gott ist. Aber Gott als Geist, spannende Sache. Heilig, um das nochmal zu verstehen, hat sich das Gott nämlich so gedacht. Ich muss kurz einen Abriss der Geschichte machen, also wie die Bibel das beschreibt, damit man das nachvollziehen kann. Gottes Plan war, zu wohnen unter den Menschen. Gemeinschaft. Dieser Gott liebt Gemeinschaft. Er will Gemeinschaft mit den Menschen. Dazu hat er sich was ausgedacht. Er hat ein bestimmtes Volk berufen. Das ist im Alten Testament, in den Anfängen wird das so berichtet. Er wählt ein Volk, er nennt es ein heiliges Volk. Heilig ist Gott. Und heilig ist alles, was zu Gott gehört. Deswegen redet die Bibel dann immer von diesem Volk, das ist heilig. Das hatte aber Konsequenzen, denn dieses Volk musste sich an richtig harte, an gute Gebote richten, aber nach den Geboten richten. Sie mussten eine heilige Gemeinschaft werden, damit der heilige Gott unter ihnen wohnen konnte. Das war der Plan Gottes. Deswegen mussten die alles, was diese Gemeinschaft zerstört, ja, was wir uns so kurz angeguckt haben, Neid, töten, Ehebrechen, so, 10 Gebote hat man schon mal gehört. Das musste alles ausgeräumt werden, weil der Plan war, Gott will Gemeinschaft mit diesem Volk haben. Der Ruf, der immer wieder erging, war, ändert euer Leben, bessert euer Leben, seid wie ich, denn ich will mit euch Gemeinschaft haben. Hat aber nicht funktioniert. Irgendwie waren die Menschen nicht richtig fähig dazu, ihr Leben zu bessern, auszurichten auf Gott und auf den anderen, immer wieder vom Kurs abgekommen. Etwas ganz Besonderes passiert. Weihnachten. Feiern wir Weihnachten? Anderer Plan. Gott wird Mensch. Ja? Gott wird Mensch und nimmt so Gemeinschaft auf. Wenn vorher der Ruf war, die Dunklen, ja, die Dunkelheit sozusagen, die sollen sich verändern zu Licht, damit das Licht unter ihnen wohnen könnte, könnte man jetzt sagen, jetzt kommt das Licht in die Dunkelheit. Ja? Mitten rein ins System, das ist Weihnachten. Und jetzt Pfingsten, das ist noch ein krasserer Schritt. Nicht nur Gott unter den Menschen, damals, Weihnachten, Gott wird Mensch in Jesus, sondern Pfingsten will Gott in den Menschen. Gott will in jeden einzelnen Menschen hinein. So kaputt er ist, so ungöttlich er auch ist, Gott will wohnen im Menschen. Das ist sein Plan. Und das macht er. Da an Pfingsten, bei allen denen, die auf Jesus vertrauen, die Vergebung, ein neues Leben empfangen haben, da nimmt er Wohnung. Genau sein Plan. Und dann kommen wir zur Bibel, zu dem ersten Pfingstfest. Nämlich die Leute, die damals als erstes auf Jesus vertraut haben, die haben diesen Heiligen Geist bekommen. Und seitdem können sie alle haben, die mit Jesus feste Sache machen, sage ich jetzt mal so. Was das für Auswirkungen hatte, gucken wir uns an. Ach, da muss ich noch sagen, ich habe noch nichts über den Geist gesagt. Ne? Jetzt haben wir ein bisschen über heilig geredet. Über den Geist. Geist ist so schwierig, weil ein Geist ist unsichtbar. Ne? Deswegen haben wir auch so Probleme damit. Also kein Gespenst, ist ein Geist. Ja, also gibt es Unterschiede. Gespenster sind diese gruseligen Wesen. Geist ist einfach erstmal Definition unsichtbar, körperlos, kann überall sein. Und doch ist er eine Person. Er ist nicht einfach nur eine Kraft. Er ist ein Gegenüber. Ja, ihn kann man nicht beherrschen. Er tritt uns als Gegenüber. Und weil er aber unsichtbar ist, so wie der Wind, ne? Der ist auch unsichtbar. Und ich sehe aber, wie er die Blätter bewegt und wie er die Wellen bewegt. So können wir den Heiligen Geist wenigstens erkennen an seinen Auswirkungen. Ja? Wir haben ein bisschen aus die Auswirkungen von Gemeinde geredet. Und jetzt gucken wir uns die Merkmale von Gemeinschaft an und gucken, wie der die erste Gemeinschaft gewirkt hat. Also er kommt in diesen ersten Leute da rein und wie er sie verändert hat. Nur ein paar Sachen. Und dann lernen wir nämlich einiges über den Heiligen Geist und einiges über wirkliche Gemeinschaft. Ich lese vor aus den Anfängen der Apostelgeschichte. So heißt das Buch. Da heißt es, was aber das Leben der Christen prägte, der ersten Christen, waren die Lehre der Apostel, also diese Leute, die da, das waren die zwölf Leute, nicht mehr zwölf, dann waren es elf und dann waren es wieder zwölf. Könnte ich über alles reden. Okay, aber jedenfalls die haben die gelehrt und unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann, jetzt kommt's, jedermann in Jerusalem, also das ist in Jerusalem damals passiert, war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Ja, die hielten fest zusammen und teilten alles, was sie miteinander besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude, da haben wir es wieder, und aufrichtiger Herzlichkeit. Man könnte auch sagen, mit schlichtem Herzen oder mit lauterem Herzen geprägt. Sie priesen Gott in allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Krasse Gemeinschaft. Gucken wir uns die Wirkung der Gemeinschaft kurz an. Da ist zum einen zu nennen, dass ganz Jerusalem und auch diese Gemeinschaft von einer großen Ehrfurcht vor Gott geprägt war. Selbst die, die nichts mit diesem Jesus am Hut hatten, merkten, hier ist Gott am Wirken. Hier ist Gott mitten unter diesen Menschen. Und auch die waren sich dessen sicher, Gott ist mitten hier unter uns und er wirkt diese Gemeinschaft. Es ist dieser Geist Gottes. Erste große Sache, Eigenschaft des Geistes Gottes ist, er ist Liebe. Er ist ein Geist der Liebe. So wird er genannt, an anderen Stellen der Bibel heißt es, dass da durch den Heiligen Geist die Liebe Gottes selbst im Herzen ausgegossen wird der Menschen. Ja? Und das merkt man bei denen. Ja? Merkt man an verschiedenen Punkten. Wir gucken uns Folgende an. Nämlich, als erstes, sie fingen an zu geben. Fröhlich zu geben. Ja? Da heißt es, sie haben nicht mehr ihren eigenen Besitz als ihren eigenen Besitz verstanden, sondern als Besitz von allen. Und wenn sie irgendwo Not erkannten, dann haben sie auf ihr Konto geguckt. Ich habe da noch ein paar tausend Euro für dich und für dich. Ah, es reicht nicht, aber ich habe ein Auto und ich habe ein ziemlich gutes Auto. Deswegen verkaufe ich dieses Auto, kaufe mir vielleicht ein kleineres, weil ich brauche ja das Auto, aber den Erlös kriegst du. Im Prinzip haben sie das gemacht, nicht mit Autos, klar, aber mit Feldern, weiß ich. Sie haben auch nicht alles verkauft, weil später heißt es ja, sie trafen sich in den Häusern. Ja, ist ja schwierig, sich in Häuser zu treffen, wenn man die verkauft hat. Also sie haben auch nicht einfach prinzipiell alles verkauft, sondern sie haben geguckt, war Not am Mann, kann ich etwas verkaufen, denn alles gehört allen und ich gebe den anderen was. Ihr eigener Besitz war ihnen nicht so wichtig wie diese Gemeinschaft und die anderen Menschen. Die Not der anderen hat sie mehr getroffen als der Wunsch nach eigener Sicherheit. Das ist Liebe. Der Geist der Liebe wirkt, dass wir gerne geben. Und ein Merkmal von Gemeinschaft, dass man gerne gibt und den anderen sieht. Ja, übrigens, habe ich das gelesen, finde ich super, der gibt, ist wirklich reich. Nicht der sammelt. Das ist unser Verständnis. Oft, wir sammeln und dann sind wir reich. Aber wenn ich jetzt hier, wenn ich 5.000 Euro auf dem Konto hätte, ihr würdet nichts davon merken. Wenn ich anfangen würde, das Geld hier zu verteilen, dann würdet ihr sagen, hey, der Junge hat Geld auf dem Konto gehabt. Aber ja, ihr würdet merken, der ist reich, weil er gibt etwas. Der gibt, ist eigentlich der Reiche. Dann zeigt er eigentlich, dass er reich ist. Und Liebe versteht es genauso und weiß, reich ist und ist der gibt. Weil ich habe was zu geben und das zeige ich vor allen Dingen, indem ich gebe. Und so gaben sie untereinander, weil sie sich als eins verstanden und weil sie gerne gaben, weil der andere ihnen so wertvoll war und hing nicht an sich. Und das wirkte Freude unter anderem. Weil jeder, der das mal erfahren hat, gerne zu geben, merkt, wow, das wirkt Freude und setzt etwas in uns frei. Eine Sache, geben. Die andere Sache, Gastfreundschaft. Dieser Geist ist ein gastfreundlicher Geist. Er lädt gerne ein. Übrigens, das hat damit zu tun, dass diese, das nennt sich in der Theologie Trinität, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die sind schon irgendwie immer alle auf Gastfreundschaft und Feiern und so aus. Ja? Im Alten Testament merkt man das, dass die Regeln, da geht es auch um Feste. Im Neuen Testament, der Jesus, ja, der ist andauernd essen gegangen. Wirklich, der ist ganz oft mit verschiedensten Leuten, mit den höher gestellt, mit der Elite, mit der frommen Elite, aber auch mit den Einfachen, mit den Randgruppen der Gesellschaft, hat sich da nichts draus gemacht und ist gerne mit denen essen gegangen. Er hat die Gemeinschaft gesucht, hat mit ihnen gegessen und das machen sie auch. Sie trafen sich nicht nur sonntags im Tempel, sondern täglich in den Häusern. Die machten ihre Häuser auf für alle und jeden und luden ein. Leute, Gastfreundschaft ist eine Riesensache. Und dieser Geist hat es getan, weil dann Leute erstmal zusammenkommen. Das ist das Erste, was überhaupt geschehen muss, dass Leute zusammenkommen. Und hier machen Leute ihre Häuser auf. Sie machen sich verletzbar, lassen ihr Leben schauen, an Leben Anteil nehmen. Und es entsteht Gemeinschaft. Übrigens, ich habe gestern was gelernt, nicht zu vergessen, es gibt Randgruppen, die werden immer übersehen. Ja? Es gibt Randgruppen von Menschen, die werden bei Partys, Veranstaltungen, Essenseinladen öfters übersehen. Überlegt mal, wen ihr noch nicht eingeladen habt und ladet sie mal bewusst ein, um das Geschenk von Gemeinschaft zu erfahren. Es gibt da verschiedene. Vielleicht sozial Schwächere, die wir übersehen. Oder vielleicht sind es auch Leute, die wir übersehen, weil wir so Respekt vor ihnen haben. Und gestern habe ich gelernt, es gibt eine Gruppe, die nicht zu Partys eingeladen wird. Polizisten. Ja, das hat mir ein Polizist gesagt. Er meinte, Polizisten werden nicht eingeladen, weil die sind meistens die immer kommen, um die Party zu beenden. Und ladet die Polizisten ein. Vergesst sie nicht, sie wollen auch auf den Partys sein. Also es gibt verschiedene Sachen, ja. Auf der anderen Seite, nicht nur einladen, Gastfreundschaft, sondern auch sich einladen, besuchen. Übrigens, da war Jesus auch Profi drin, ne? Ja, da gibt es so Storys, wie er so einen Zöllner sieht. Das war so ein kleiner Finanzhai, so ein fieser Kerl. Und den sieht er und geht auf ihn zu. Und das Erste, was er sagt, ist: Zachäus, ich muss heute bei dir essen gehen. Und das sagt er wirklich so: Ich muss heute bei dir essen gehen. Der hat noch gar nichts gesagt. Ich lerne das gerade. Ne? Also da, wo ich wohne, ich bin ja. Ich bin jetzt neu in der Pfalz, ne? Ich kenne noch niemanden, wohne alleine, kann nicht ganz so gut kochen. Was macht man? Man geht zu den Leuten und sagt, oh, ich komme heute auf den Kaffee vorbei. Gut. Und Leute, ich erfahre kiloweise das Geschenk der Gemeinschaft. Ja, ich lerne die Leute kennen und ich werde dadurch gesegnet. Ja, wirklich. Und es sind oft die freudigen Momente, aber warum nicht? Warum, wenn man selber schlecht wen einladen kann oder weil es aus irgendwelchen Gründen, warum nicht mehr auf jemanden zugehen und so, mit dir habe ich noch nicht gegessen. Wollen wir mal essen gehen? Irgendwohin, ein Eis oder was auch immer. Oder bei dir. Oder so. Nur Mut. Das ist immer so peinlich. Aber da steht nur der Gemeinschaft im Wege. Also, und übrigens ist es das ganz Besonderes, wenn Leute spontan vorbeikommen. So wie die Polizisten, die Randgruppe bei dem... bei der Gastfreundschaft sind, so ist beim spontanen Vorbeikommen, werden die Singles oft übersehen. Ne? Ich habe immer gemerkt, dass Familien, da gehen die Leute vorbei. Wahrscheinlich pulsiert das Leben in dem Haus und die können ja auch nicht immer weg. Aber in meiner Zeit jetzt, ich lebe es erstmal in meinem Leben ganz alleine, da kommt, oh ja, ich weiß, danke, ihr seid so gut. So, ich wollte kein Mitleid. Zurück zum Thema. Also und wenn ich da sitze, ne, habe ich festgestellt und überlegt, gesagt, wie oft sind eigentlich Leute bei mir spontan vorbeigekommen, ohne Anmeldung, ohne dass sie irgendwas wollten konkret, sondern einfach so, oh, ich war auf dem Sprung. Das kann ich an einer Hand abzählen, obwohl ich schon echt viele kenne mittlerweile. Das ist auch keine Unterstellung, nichts Böses oder so. Ich habe nur gemerkt, wenn jemand vorbeikam, einfach so, ach, wie geht's dir? Dann war es etwas Besonderes für mich, weil es hieß, ich denke an dich, obwohl wir keinen Termin haben oder weil ich ein Anliegen habe, sondern es geht nur um dich. Ich wollte einfach mal vorbeischauen, wie es dir geht. Ich finde sowas cool. Gut. Ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht, wie es euch damit geht. Ja, manchen ist das ja unangenehm, wenn da Leute spontan vorbeikommen. Aber egal, man kann ja sagen, es gerade passt gerade nicht so gut, aber die Geste ist super. Also besucht auch die Leute, geht aufeinander zu. Soweit zum Geist der Liebe. Ganz kurz noch eine Sache. Während ich die Predigt vorbereitet habe, hat dieser Geist auch bei mir gewirkt. Muss ich ehrlich sagen, es muss der Heilige Geist gewesen sein. Denn mir kam eine Idee, die kommt mir so alle 10 Jahre und deswegen kommt das nicht von mir. Nämlich, ich habe Muffins gebacken. Ich backe so alle 10 Jahre und deswegen ist das, muss das übernatürlicher Einfluss gewesen sein. Ich habe überlegt, für meine Schüler zum Abschluss Muffins zu backen für eine Klasse. Und irgendwie war das auch super, weil ein anderer Kollege von mir in Speyer, der wollte auch Muffins backen. Super, kann man seine Küche nutzen. Und und sein Rezept, ja, ich gebe es ehrlich zu, aber die Idee hatte ich vorher, also das hatte nicht er. So, wir haben zusammen Muffins gebacken und ich wollte extra, das war die Idee, ein paar mehr backen für meine Leute im Haus, wenigstens für ein paar Leute im Haus, weil ich die noch nicht so gut kenne. Gut, gesagt, getan. Am Freitag bin ich rumgegangen und habe versucht, ein paar Leuten so Hallo zu sagen, ne, habe ich ja gelernt jetzt. Geistergastfreundschaft, cool. Dann gehe ich mit ein paar Muffins hin und hier wollen sie ein paar Muffins haben. Und dann klinge ich bei dem einen Nachbarn, wenn ich hier durch mein Treppenhaus springe, er macht auf und er sieht nicht sehr fröhlich aus. Also er freut sich über die Muffins total und sagt aber gleich, tut mir leid, wenn es gerade manchmal ein bisschen lauter ist und hier und da bin gerade mitten im Scheidungsprozess. Und ich stehe da so. Und dann sagt er, es ist eine harte Zeit. Und ich sage, oh, das kann ich mir vorstellen. Und dann sagt er, ja, mein Sohn, hier, wir sind manchmal in Kontakt und es ist gerade alles, ja. Und er fängt an auszupacken, so ein bisschen. Ganz kurze Begegnung. Und ich dachte, wie gut. Also traurig, die Geschichte. Aber wir wohnen im selben Haus und ich hätte es nie mitbekommen, was ihn eigentlich beschäftigt. Hätte vielleicht die Streitereien manchmal mitbekommen. Und dann gedacht, oh, die kriegen sich mal wieder nicht ein. Aber jetzt habe ich Anteilnahme, es ist Gemeinschaft gestehen, ein Stück weit Begegnung. Und ich kann ihn verstehen. Und das durch Gastfreundschaft und durch Geben kombiniert. Leute, es ist ein Segen. Dieser Geist der Liebe mit Gastfreundschaft und Geben, es ist ein Segen, weil es Leben teilt. Nun aber weiter. Es ist nicht nur ein Geist der Liebe, könnte man noch viel zu sagen, sondern auch ein Geist der Wahrheit. Ein Geist der Wahrheit. Und zwar hat Jesus selber gesagt, es ist gut, wenn ich gehe, dann kommt der Heilige Geist und er nennt ihn einen Parakleten. Aus dem Griechisch kommen, heißt so viel wie? Zwei Wortbedeutungen in einem Wort, das ist total gut. Nämlich einmal ermahnen und einmal trösten. Das ist einer, der ermahnt und der tröstet. Beides in einem Wort, das geht im Griechischen, super. Und so macht das die Wahrheit. Es ist ein Geist der Wahrheit und will uns in Gemeinschaft führen, um einmal zu ermahnen, aufzudecken. Das ist was wir nicht ganz so mögen. Aber das ist wichtig, damit wirkliche Gemeinschaft geschehen kann. Wir haben vorhin über Schuld nachgedacht, über die Verletzungen in uns und über die Verletzungen, die wir anderen zugefügt haben. Wo wir schuldig geworden sind an anderen und auch an Gott. Und er kommt und er will das genau aufdecken. Nicht, um zu verurteilen. Manchmal erleben wir gerade Christen so. Leider. Und ich kenne auch diese Momente, wo manchmal jemand fast in der Predigt erwähnen will und ich bin so kurz davor und in mir zuckt es aber zusammen und ich mache innerlich zu und ich habe Angst. Bitte sag's jetzt nicht, weil ich weiß, es kommt nur so, du schlechter Mensch. Und dann steht man alleine da mit seiner Schuld und dann noch doppelt ein schlechtes Gewissen und doppelt das Gefühl, ich gehöre hier nicht hin. Christen sind nichts Besseres, in keinster Weise. Aber Christen wissen eigentlich darum, um den Ort, wo Vergebung und Heilung entsteht. Und genau das ist das, was der Geist Gottes machen will. Er will aufdecken und erinnern an die Wundenpunkte, an die Schuld, damit Vergebung entsteht und damit Heilung geschehen kann. Dazu muss er daran. Manchmal denke ich, dass mit der Liebe und der Wahrheit, das ist eine gute Sache. Gerade an diesem Punkt. Die Wahrheit ist manchmal da wie so ein Skalpell. Der Arzt, der muss ran und muss was rausschneiden. Ja? Er muss verletzen, um was drinne steckt und eitert, rauszunehmen. Das ist das, was wir scheuen. Und Liebe ist dann so wie der Balsam oder wie das, was die Abwehrkräfte danach mobilisiert, damit die Wunde schnell heilen kann. Es ist herrlich. Eine Gemeinschaft, die voller Liebe ist, aber auch Wahrheit gesprochen wird. Wo man weiß, ich bin angenommen und das will der Geist Gottes machen, aber wir reden auch über die unbequemen Dinge. Und ich will dich dazu benutzen, dass du es den anderen Leuten auch sagst und auf den anderen zugehst, weil du ihn liebst. Leute, Liebe hat nichts mit einer falschen Höflichkeit zu tun, die einfach alles totschweigt und wir sind einfach nur nett. Liebe, und da gehören Liebe und Wahrheit zusammen, benutzt Wahrheit, weil sie den anderen liebt. Muss aufdecken, muss an die unangenehmen Sachen ran. Das macht er. Da will er uns gegenseitig gebrauchen, gerade in Gemeinschaft, weil wir das brauchen. Aber wir brauchen das Wort der Wahrheit nicht nur zum Aufdecken, sondern auch zum Trösten. Nicht nämlich um neue Wirklichkeit in unser Menschenleben hineinzureden. Das kann nämlich auch gut, der Geist der Wahrheit. Er sagt neue Dinge über uns. Ja, da sind zum Beispiel Verletzungen in unserem Leben und manche Sachen kann ich gar nicht mehr glauben. Zum Beispiel, dass ich geliebt bin. Oder dass ich überhaupt was kann. Ja, neulich saß ich mit einem guten Freund zusammen. Und den kennt ihr auch. Na gut, er ist ein guter Freund. Ein immer besser werdender Freund, wirklich. Ein Mensch, der mich fasziniert. Und dann habe ich so ein bisschen über Wahrheit, kam in unser Gespräch, auch über die dunklen Seiten in meinem Leben geredet. Und dann gucke ich ihn so an und sage, jetzt hältst du nicht mehr so viel von mir. Und er guckt mich an und sagt, ich liebe dich nur noch umso mehr. Wir müssen das manchmal aussprechen. Und wer das schon mal erfahren hat, wem sowas gesagt worden ist, der weiß, wie gut das tut. Man weiß gar nicht, was man daraufhin sagen soll. Man muss auch nichts mehr daraufhin sagen. Es tut so gut. Liebe Eltern, sagt es euren Kindern, sagt es euren Ehepartnern, dass ihr sie liebt. Sprecht Wahrheit aus. Nicht nur, was ihr denkt. Es muss Worte finden, damit neue Wirklichkeit entsteht. Liebe Kinder, sagt es euch auch mal euren Eltern. Ah, die sind ja nicht hier. Und dass wir untereinander uns das sagen. Gute Dinge sagen übereinander. Und Wahrheit sagen. Tröstende Wahrheit. Und das führt zum nächsten, der Geist Gottes macht das nicht nur auf zwischenmenschlicher Ebene, sondern er redet am liebsten über Jesus und führt uns immer wieder zu Jesus. Denn er weiß, das ist der Ort der Heilung. Er weiß, das ist die Person, die mein Leben sortieren kann. Und er weiß, Gott selbst ist der Grund und die Ursache höchster Freude und des Lebens. Und er will uns Gemeinschaft schenken, gegenseitig aufräumen und da gerade die Gegenwart Gottes erleben lassen. Diese Leute, die ersten Christen, die haben die ganze Zeit von Jesus erzählt, von ihrem auferstandenen Herrn. Die waren voll von der Gegenwart Gottes und das hat sie völlig verändert. Liebe und Wahrheit bringen uns zusammen, räumen auf und verändern uns völlig, indem sie eine neue Ausrichtung auch geben auf den, der Liebe und Wahrheit ist, nämlich Gott. Übrigens, Liebe und Wahrheit, habe ich eben schon gesagt, das ist echt eine Traumkombi. Echt diese Gemeinschaft, die uns annimmt, wie wir sind, aber wir auch sein dürfen, wie wir sind und auspacken können. Ein letztes Bild. Erstmal dazu der Text, dann das Bild. Es heißt nämlich weiter, das habe ich noch nicht vorgelesen, von dieser Gemeinschaft, die sich täglich trafen, um zu essen. Yes. Und hatten Freude und waren voll aufrichtiger Herzlichkeit. Und sie priesen Gott und alles, was sie taten, stand im ganzen Volk im hohen Ansehen. Und dann heißt es, und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Wirkliche Gemeinschaft ist hochattraktiv. Auch in unserer Gesellschaft, weil sich jeder danach sehnt. Und wenn man nur ein bisschen was davon schmeckt, und das will er ja tun, auch hier, das ist eigentlich Kirche, da wird es attraktiv und Leute kommen. Selbst wenn sie mit dem Inhalten erstmal nicht ganz übereinstimmen, denken, was, über was redet ihr da? Aber es steht im hohen Ansehen. Mir ist das aufgegangen vor einer Woche. Da bin ich zu einer Taufe gefahren und wollte dem Täufling, ich hatte drei Mädels im Auto, ne, die gehörten zu dem Jugendkreis, wo ich da unterwegs war, sind wir an einem Tulpenfeld vorbeigefahren. Da dachte ich, naja, super, geballte weibliche Kompetenz im Auto. Wir werden einen Blumenstrauß pflücken. Ja, alle sind dabei. Letztlich sind nur zwei ausgestiegen, ein Mädel und ich, weil es war so schlammig. So ist das. Und dann gehen wir durch dieses Tulpenfeld und wollten für den Täufling einen riesen Tulpenstrauß pflücken. Das sah so cool aus. Ne? Es gab so ein Tulpenfeld, wo man einfach selber schneiden konnte und dann kurz bezahlen konnte. Oh, herrlicher Anblick. Ich laufe da durch und so nach 10 Minuten in etwa tragen wir unsere Tulpen zusammen. Sie hat so knapp über 20, ich habe 6. Muss dazu sagen, ich habe so einen leicht Hang zur Perfektion vielleicht. Also ich habe einfach die ideale Tulpe gesucht. Ich bin da durchgelaufen und habe geguckt und die eine, da passt die Farbe vielleicht nicht, doch nicht ganz, jedenfalls nicht zu der anderen Farbe oder doch, die ist ein bisschen zu weit offen, die könnte schon ein bisschen weiter offen sein, die ist zu klein und die hat da eine Macke und ja, und das war dann schwierig. Ich musste Entscheidung treffen, wollte ja einen Blumenstrauß zusammenkriegen und dann hatte ich dann 6. Und ich muss sagen, es hat mich was gelehrt, dieses Tulpenfeld. Das mit der Perfektion ist so eine Sache. Und doch, wenn ich sie angeschaut habe, waren sie alle wunderschön. Ich bin wirklich da durchgegangen und es war sowas wie, Schönheit traf mein Herz. Ich habe lange nicht mehr so Blumen so intensiv angeguckt. Und es war wunderschön. Und von außen weiter weg noch schöner. Gemeinschaft ist hochattraktiv, aber Gemeinschaft heißt nicht, dass wir alle perfekt sind. Er will uns verändern in Gemeinschaft, dieser lebendige Gott. Deswegen stellt er uns zusammen und bringt uns immer wieder zusammen. Selbst wenn wir die Gemeinschaft meiden und zurückziehen wollen, dann bringt er uns zusammen, weil er uns ausrichten will auf sich, weil er heilen will, vergeben will. Aber es heißt nicht, dass wir perfekt sind. Sucht nicht nach der perfekten Gemeinschaft. Ihr werdet sie nicht finden im Detail. Es ist wie das Tulpenfeld. Es ist hochattraktiv. Aber es entsteht gerade, dass wir auch als unperfekte Leute uns begegnen. Das Geschenk der Gemeinschaft. Also, liebe Leute, übt Gastfreundschaft. Gebt gern. Tüchlein deck dich für alle. Heute auch möglich, nach dem Gottesdienst. Super. Nutzt das, das Geschenk der Gemeinschaft. Es ist ein Geschenk Gottes, wo er uns begegnen will. Gerade hier in dieser Gemeinschaft, wo viele sind, wo Gott ihnen wohnt. Weil das ist noch ein Riesengeschenk für alle, die suchen, nach Gott suchen. Haltet euch an Leute, die voll Gott sind. So lernt ihr Gott kennen. In diesem Sinne, Amen.